wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Rollen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohlan, dein Herz, nimm Abschied und die Sünde. Ein sehr schönes Gedicht, wie er steht alles in dem Buch Der Weg des Toten Abschied. So, hier spricht also Hermann Hesse davon, dass er der Neubeginn so wichtig ist wie das Wachsen innerhalb der Natur, wo eine alte Blume abstirbt und dann im Frühling mit einem neuen Blütenkranz hervorkommt. Er spricht davon, dass jemand, der sich an etwas festhält, sehr leicht erschlafft in seinem Bemühen. Und dass es nötig ist, mit Freude Raum um Raum zu durchschreiten, neue Erlebnisräume und Lebensräume zu durchschreiten und an keiner wie an einer Heimat zu hängen. Und er sagt, das ist eigentlich der Weltgeist, eines der romantischen Ausdrücke für Gott ist das. Das ist in Gottes Plan, dass wir immer wieder aufs Neue uns neu orientieren. Er will nicht engen, sagt er, sondern weiden. Und dann die Aufforderung, drum den Abschied, Herz und Gesunde. Hallo. So, ich möchte euch hier jetzt fragen, was für Chancen seht ihr im Abschied nehmen? Neubeginn war eine Sache, die wir, glaube ich, von der einen Liste mit rüber nehmen können. Das ist eigentlich schon ziemlich viel.
Auflösung.
Auflösung. Eine Auflösung, ja. Sehr schönes Wort. Also etwas, was vorher so verkrampft wurde, so versteckt war, so unlösbar, wird gelöst. Wie ein Gordon-Knoten, ne? Eine Auflösung. Sehr schönes Wort. Ein Wachstum sehen wir.
Heilung.
Eine Heilung. Ne? Wenn etwas so eingefahren ist und so krank machen ist, kann es zu einer Heilung führen. Wisst ihr, dass im medizinischen Bereich Krise zwei Konnotationen hat? Das heißt, zwei Bedeutungen, könnte man sagen. Krise ist einmal eine angespannte Verschlimmerung eines Zustands. Zur gleichen Zeit jedoch auch ein Wendepunkt. Wenn im medizinischen Bereich eine Krise eintritt, ist es meistens der Punkt, an dem der Patient entweder verreckt oder also stirbt, vielleicht also das vornehmere Wort, oder dann eine Wende in seiner Krankheit eintritt, die ihn zur Gesundung führt. Heilung, ich sage es so weiter.
Entspannung.
Entspannung.
Jetzt ist vorbei.
Der singende Stift. Als ich jetzt in Luxemburg war, habe ich einen buddhistischen Tempel gesehen von diesem singenden Gebetskreis. Was das war, ist ein Gebetskreis, was von einem Fluss bewegt wurde und so schön gequietscht hat. Nur hat man da den himmlischen, den Bodhisattva zugeschrieben, das Quietschen. Gut, was für Chancen liegen in einem Abschied?
Fortschritt.
Wie bitte?
Fortschritt.
Fortschritt. Danke. Könnt ihr die Mahavatra rausführen?
Veränderung.
Veränderung.
Tiefere Wahrnehmung.
Hm? Ziel der Wahrnehmung. Man erkennt unter Umständen plötzlich etwas in der gleichen Situation, was einem nicht so bekannt war, als man mittendrin steckte. Erst der Abschied hat es einem ermöglicht, eine Distanz zu bekommen, aus deren Perspektive man Dinge entdeckt hat. Erkenntnis könnte man sogar sagen. Ja. Sehr oft ist das dieses Moment bei spirituellen Menschen da, die sich von einem materiellen Lebenswandel verabschieden und dann plötzlich merken, Mensch, was habe ich früher gemacht? Etwas, was sie, ja, warum habe ich mir das Leben dermaßen schwierig gemacht?
Erleuchtung.
Erleuchtung direkt. Eine Steigerung. Ja.
Loslassen, lernen, also nicht jetzt gezwungen, sondern lernen,
ja,
und Vertrauen entwickeln, also zusammen auch.
Vielleicht die Fähigkeit. Ja, die Fähigkeit. Ich glaube, du kannst so sein, dass du das nicht fähig,
ja, ja,
losgelassen.
Also nicht lassen. Noch. Aber ja, das ist ja gezwungen.
Ja, ja. Ja, die Kunst der Loslösung.
Ja, erstmal.
Kunst der Loslösung. Und du sagst etwas sehr gut, sehr Interessantes. Mit Vertrauen.
Vertrauen entwickeln, also abgeben.
Ja,
also
man überlände nicht sozusagen.
Ja,
mhm, ja. Mhm. Vertrauen entwickeln. In eine höhere Führung vielleicht sogar, ne?
Ja.
Da möchte ich aus meinem eigenen Erlebniskreis sagen, dass ich vor 15 Jahren einmal bewusst aufgehört habe, mir Sachen zum Essen zu kaufen. Ich war gereist und bin aber einfach gedacht, ich nehme jetzt Abschied von eigenen Arrangierungen. Ich sehe mal, was der Herr für mich arrangiert hat. Und manchmal kam ich in eine Situation hinein, wo ich wirklich hungrig war und dann an den Häusern von wildfremden Menschen klopfte und sagte, tut mir leid, ich bin hungrig, können Sie mir bitte etwas zu essen geben? Und da, ich merkte nach einiger Zeit, dass ich völlig versorgt war, meine Körbe waren immer voll mit Essen, Butter, Datteln, einmal das, Honig, so was ganz Besonderes, mit Flocken und Milch. Das war aber irgendwie so, also diese Cornflakes, glaube ich, das kenne ich nicht so gut aus, in der deutschen Küche, Cornflakes, mit Honig und Milch. Oh. Man merkte plötzlich, wie man doch versorgt wurde. Ich erinnerte mich an meine Konfirmandenstunde. Seht ihr nicht die Vöglein am Himmel? Sie wählen nicht und sie ernten nicht und sie tun auch nichts in Vorratskammern, doch der himmlische Vater lehret sie trotzdem. Haribo und Halleluja. Also das, ich konnte mich deutlich daran erinnern, in ein Vertrauen in Gottes Führung und vor allen Dingen Versorgung zu entdecken. Mhm. Was liegt noch so?
Also intensiver und bewusster zu leben.
Intensiver und bewusster zu leben.
Ja, und zwar, wenn man jetzt, also, wenn man so ein Sterben an Furcht sieht, also, dass man irgendwie Abschied nehmen muss, oder auch jetzt, also, mir ist das jetzt bewusst geworden, dass ich im Kosovo kriege. Also, dass man eben, ja, dass ich mein Leben, dass ich an Intensität gewonnen
habe. Ja, ja. Stimmt, ich glaube, das haben wir alle schon erfahren.
Prioritäten setzen.
Wie bitte?
Prioritäten setzen.
Von Selbstprioritäten? Wunderschön, ich bin der Meinung, wir hängen das nachher mal auf, dass wir uns damit befassen können. Nun will ich, werde ich etwas tun. Ich kenne euch beide überhaupt nicht. Krishnachandra rief mich letztens, also gestern an, und da habe ich dann gedacht, als ich euch sah, dass ihr, kommt ihr auf der Schweiz vielleicht?
Ja,
aber schön. Einer von euch ist eine Lehrerin oder ein Lehrer. Du, du siehst ja Jörg aus, Eva. Ja. Bitte bringt euch auch ein. Seht ihr noch etwas, was wir vielleicht übersehen haben? Die Möglichkeiten, die ihr im Abschied nehmen, liegen.
Das ist Entscheidungskraft.
Ja, danke.
Ja, ich werde das jetzt hier eingezogen.
Ja, mach mal.
Da hat man die Kraft in den Rücken.
Die Kraft?
Ja.
Die Wind von Stärke. Ja. Und jetzt plötzlich ist alles ausgerutscht. Also ist alles, sagen wir mal, im Leben durch den Abschied, das, von dem man Abschied nimmt, weg. Eine Tabula Rasa, eine ausradierte Farbe, und man gewinnt eine neue. Ja, man muss sich dann auf etwas besinnen, was man in sich hat, um eine Stärke, sich auf neue Situationen einzustellen. Und man merkt plötzlich, wie man viel mehr hat, als man sich dahin gewusst hat. Dann ist sehr schön. Stärke. Gewinn von Stärke. Gewinn von Stärke. Mhm. Und du hast Entscheidungskraft gesagt. Bessere Entscheidungskraft, das ist, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung auch, nicht? Bessere Entscheidungskraft.
Bessere Kommunikation, das kann man nicht.
Bessere Kommunikation. Tiefere Kommunikation. Ja, gut, danke. Tiefere Ich finde, was diese Übung sehr schön zeigt, ist, wie das, was wir doch sehr oft mit Trauer, Angst und Verlust und dem Gefühl von Hilflosigkeit und Sinnlosigkeit bestücken, nämlich das Thema Abschied, doch aus einer anderen Perspektive betrachtet, unglaubliche Möglichkeiten gibt. Möglichkeiten zum Wachstum, Möglichkeiten zur Heilung und Möglichkeiten dazu, neue Prioritäten vielleicht zu setzen, Gewinn von Stärke und so weiter. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ihr diese Übung einmal gemacht habt, denn es ist, wie die Dia-Serie uns gezeigt hat, glaube ich, doch eine sehr natürliche Angelegenheit, dass man Abschied nimmt und Abschied nehmen muss. Es kommt nun darauf an, wie wir uns zu diesem Abschied persönlich stellen. Wenn wir uns tief und schwarz einstellen dazu, kommen wir zu diesen Gefühlen hin. Und wenn wir eine andere Einstellung gewinnen, dann ist es eine unglaubliche Chance. Ich werde jetzt eine 15-minütige Pause einlegen, bis 5 Minuten vor 12, sowas in dem Dreh. Und werde dann euch eine erstaunliche, zwei erstaunliche Persönlichkeiten vorstellen, die Abschied genommen haben. Zuerst eine traditionelle und dann eine Künstlerin, die noch nicht so sehr bekannt ist im Westen, ein Flüchtling aus Tibet, was sie aus ihrem Leben gemacht hat, als sie gezwungen wurde, durch die Chinesen zu fliehen über den Himalaya. Eine sehr bewegende Geschichte. Und beide Geschichten werden uns helfen zu verstehen, was für Chancen wir im Abschied nehmen haben. Ich möchte hier noch eines sagen. Wir hatten einen sehr tönenden Anfang heute Morgen. Etwas, was mir aufrichtig leid tut. Da der Schluss eines Seminars eigentlich, das muss alles pünktlich da sein, aber wir sind die Hare Krishna Leute und da sind eben bestimmte Paradigmen so tief im drin, dass es lange dauert, das wegzukriegen. Wir sind jetzt allerdings vollzählig. Wir haben alle die Unterlagen da, die wo ich mich mit übermenschlicher Anstrengung bemüht, alles in wenigen Sekunden herzustellen, und da sie Genies sind, ist es auch geglückt. Ich sage, dass wir werden jetzt ganz pünktlich anfangen, und ich möchte euch ganz herzlich bitten, das zu respektieren, denn wenn die immer aufeinander warten, dann kommt alles so ein bisschen durcheinander. Wir werden also sehen, ich habe ein bisschen länger geredet, um Punkt 12 Uhr hier anfangen. Wer sich erleichtern möchte, der Erleichterungsraum ist da, also Toilette, also da draußen vor, und da ist der erste Punkt. Halte Start, halte wohl! Aber die Geschichte, die mich am meisten selber begeistert und bewegt hat, ist die Geschichte vom Kaiser Bharata. Vor zwei Wochen habe ich mich dann selber auf die Spuren von Kaiser Bharata gemacht und bin die gleiche Strecke gegangen, die er gegangen ist, um sich loszulösen von seinem verantwortungsvollen Job als Kaiser der Welt. Das heißt, dass Kaiser Bharata zu einem Zeitpunkt erkannte, dass ihm Reichtum und Herrschaftskraft und Macht nicht wirklich auf seinem eigenen spirituellen Weg helfen konnten. Und so verließ er seine Familie so wie ein Mann, wird gesagt, der das Exkrement in der Toilette herunterspült, nachdem er sich davon getrennt hat. Er ging in das heilige Gandaki-Tal hinein, wo der Kali-Gandaki-Fluss fließt. Das ist ein unglaublich schönes Tal, das zu Füßen der größten Berge der Welt liegt. Den Annapurna, den Dholagiri, den Nilagiri. Also läuft er jetzt kalt über den Rücken, wenn man da gewesen ist. Es ist ein Tal, in dem der Herr sich manifestiert für seine Devotees. In diesem Tal, dem Gandaki-Tal, kommen zu einer bestimmten Vollmondnacht von einer spirituellen Dimension herunter Shalagramshilas. Das sind Steine, die sehen aus wie Steine, runde Steine, in denen die Zeichen Vishnus sind, das Feuerrad, die Keule, die Lotusblume und so weiter. Die kommen aus der spirituellen Dimension und manifestieren sich hier in der materiellen Dimension. Wenn man in dem Gandaki-Tal ist, geht man so am Flussufer entlang und sieht überall diese schwarzen Shalagramshila-Steine. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man da geht, dann ist es sehr oft so, dass man plötzlich auf dem Shalagramshila steht und nicht weiß, wo man jetzt hingehen soll, weil es eben alles voll ist. Es war ein sehr heikler Bereich. Es war wie ein Tanz auf Gott. So, der Kaiser Bharata setzte sich dorthin, das Gischt des Flusses machte sein Haar nass, bald jedoch wurde er nass aufgrund einer anderen Sache. Er weinte Tränen der Ekstase, denn er war so glücklich, sich von den Zwängen eines Kaisertums und eines Kaiserreiches gelöst zu haben. Er kam auf die Stufe, wo er in seinem Herzen Vasudev, den alldurchdringenden Herrn, sah. Und seine Haare sträubten sich noch mehr als die von dem modisch ausgerichteten Nils. Vor Ekstase, nicht? Kaiser Bharata war dann, hatte dann mit dem zu tun, mit dem wir wohl alle konfrontiert werden, wenn wir etwas loslassen. Den alten Anhaftungen. Ich glaube, einige von euch, die jetzt schon das spirituelle Leben recht ernst genommen haben und schon eine gehörige Strecke Wegs vorangekommen sind, merken plötzlich, wie diese alten Anhaftungen zurückkommen. Nicht? Ein Swami sagte mir vor ein paar Tagen, also wenn ich Led Zeppelin höre, dann geht mein Fuß auf. Led Zeppelin ist eine Musikkapelle der
wichtige Jahre, ja, wichtige Jahre, eine Musikkapelle. Plötzlich nach ein entsagter Merken, der lange sich den Freuden der Sexualität sich davon zurückgezogen haben, dass plötzlich in ihm Wünsche auftreten, die durchaus noch in diese Richtung gehen. Jemand, der vielleicht für lange Zeit keine Rumkugeln gegessen hat. Rumkugeln ist eine Zubereitung, wo es um alte Kuchenreste, die durch Rum angeräuchert werden, geht. Ne? Der macht plötzlich merken, ich gebe ein Königreich für eine Rumkugel. Nicht? So kommen diese alten Anziehungen plötzlich durch. Was bei Maharaj Bhatta geschah, ist, dass ein kleiner Unfall, er war am Ufer des heiligen Gandaki-Flusses in tiefer Meditation versunken, als plötzlich das Brüllen eines Löwen zu hören war. Und ein Reh, was gerade am Fluss trank, aufgeschreckt wurde, so stark, dass sie aufsprang, über den Fluss setzte und beim Sprung ihre Leibesfrucht, die sie unter dem Herzen trug, verlor. Das kleine Reh fiel in die Fluten des Gandaki-Flusses und wurde wie ein Blatt hinweggetragen. Die Mutter, die jetzt fürchterlich litt, Trennung von ihrem Kind, ging in eine Höhle und starb. Dann Bharata eilte in den Fluss hinein und rettete das Rehkitz und zog es auf. Ich möchte jetzt in den Text einsetzen. Allmählich fühlte Maharaj Bhatta eine große Zuneigung zum Reh. Er gab ihm Gras, um es großzuziehen und zu pflegen. Und er war immer bedacht, es vor den Angriffen der Tiger und anderer Tiere zu schützen. Wenn es danach verlangte, streichelte er es. Und auf diese Art und Weise versuchte er immer, ihm Annehmlichkeiten zu bereiten. Manchmal küsste er es vor Liebe. Weil Maharaj Bhatta daran angehaftet war, das Reh großzuziehen, vergaß er nach und nach all die Regeln und Vorschriften für seinen Fortschritt im spirituellen Leben. Und schließlich unterließ er es, die höchste Persönlichkeit Gottes zu verehren. Nach wenigen Tagen hatte er seinen ganzen spirituellen Fortschritt vergessen. Manchmal taucht die Frage nach Haustieren auf im Krishna-Bewusstsein. Wir können sicherlich Haustiere haben und sollten auch verwundete Hasen, die wir vielleicht auf dem Weg durch den Wald sehen, auflesen und großziehen. Hier, Kinder haben manchmal Meerschweinchen und so weiter, wie das Gopali wahrscheinlich, nicht? Und das ist sicherlich gut. Doch hier geschah etwas, was wir vermeiden müssen auf unserem spirituellen Leben. Dass nämlich irgendwelche materiellen Objekte oder Personen einen größeren Stellenwert einnehmen als Krishna und Krishna verfinstern in unser. Also wie verfinstern meine ich damit, dass wir ihn aus den Augen verloren. Und das passierte bei Maharaj Bharata. Wir sprechen hier nicht, es ist okay, Tierfreundlichkeit zu haben und Menschenfreundlichkeit und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig für das Entwickeln auf dem spirituellen Weg, ein wohlmeinender Freund aller zu werden. Aber wir müssen sehen, dass wir nicht plötzlich merken, wie eine alte Anhaftung so stark wird, dass wir dabei unseren spirituellen Fortschritt aufgeben. Das kann leicht geschehen. Srila Prabhupada sagt, hieraus können wir ersehen, dass wir bei der Ausübung unserer spirituellen Pflichten sehr achtsam sein müssen. Und er erwähnt das Befolgen von Regeln und Regulierungen und das Chanten von Hare Krishna. Wenn wir versäumen, dies zu tun, werden wir letzten Endes herunterfallen. In diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte vom Araber, der ein Kamel hatte und in einer kalten Wüstennacht mit diesem Kamel sich auseinandersetzte. Das Kamel
steckte den Hals in die Welt hinein und sagte, das ist kalt. Weil ich sagte, der Avatar, ich bin draußen. Ja, und dafür bist du halt ein Kamel, sagte der Araber, weil du hast dir gefällt. Aber meine Lippen sind ungeschützt. Kann ich nicht wenigstens den Kopf in das Zelt reintun, wegen der Wärme? Okay, sagte der Araber, aber rede nicht weiter, du stinkst aus dem Maul. Daraufhin steckte der Kamel seinen Kopf ein. Und in dieser Zeit sagte ich ganz leise, hallo, daher sagte der Araber, mein langer Hals, so wahnsinnig kalt, kann man den nicht auch noch ins Selbstgiebedach hineinparkieren, wo also keinerlei Nutzung ist, dieser Platz ist ungenutzt. Und sagte der Araber, aber dann ist Ruhe. Jeder Arzt kann einem bescheinigen, dass kalte Füße die Ursache für alle Arten von Krankheit sind. Man soll die Füße immer warm halten, dann ist der Körper auch warm. Ja, sagte der Arme, aber in den Zellen ist nur Platz für einen Menschen. Kein Problem, ich habe das Problem schon lange gelöst, sagte der Kamel. Ich strecke einfach meine Füße in das Zelt rein, mein Body lasse ich draußen, bin also mit dem halb conveniently in der überflüssigen Platz passiert und die Füße habe ich auch da, dort wo die Schuhe abgeliefert werden und du schlägst einfach weiter. Gut, aber mehr nicht, sagte der Araber, ich habe jetzt schon so viele Zugeständnisse gemacht, jetzt ist es Schluss sein. Mit den Füßen, das ist das Ende. Die Geschichte geht dann weiter. Ich habe nicht so viel Zeit in diesem Seminar, die ganz in allen Einzelheiten zu erfüllen. Die endet darin, dass der Arab vor dem steht und das kann mir in den Sinn kommen. Das ist eine gute Illustration, die mir mein Radamat Maharaj einmal erklärt hatte, als wir über Kompromisse im spirituellen Leben sprachen. Ein wichtiges Thema, was jeder Einzelne für sich bestimmt betrachten muss als eine wichtige Sache. Wir haben einen ganz hohen Standard, den wir vielleicht nicht immer gerecht werden können und müssen uns dann sehen, dass wir uns nicht zu viel vornehmen in unserem spirituellen Leben. Auf der anderen Seite ist aber die Kamelgeschichte da. Maya hat eine eigene Dynamik, die wir nicht in der Kontrolle haben. Eine Dynamik, die hier im Leben von des Bharatas verheerende Auswirkungen. So stark, dass er dann aufhörte, sein bürgerliches Leben zu praktizieren. Und wir hören weiter den Text, den alten Text. Er wurde so abgelenkt vom bürgerlichen Leben, dass er, als das Regen ihn dann verließ, nur noch klagte. Er war richtig verrückt, als er den Mond einmal sah, dachte er, und da einen dunklen Flecken auf dem Mond sah, dachte er, dass der Mond seinem Freund im Regen Zuflucht gegeben hatte. Dass also der Mond der wirkliche Freund seines Regens war, während er nicht den nötigen Schutz geben konnte. Ihr habt vielleicht das mal gesehen, wenn ihr verliebt seid, gewesen seid und eure Verliebte verloren hat, dann denkt man, der Zaunpfahl ist die Verliebte. Da kommt sie! Der Zaunpfahl, man sieht nicht den Zaunpfahl, sondern eine Verliebte, die Geliebte, oder die Geliebten. So, Maharaj Bharata wurde dann ein regelrechtes Leben. Eins gab es ein gebürtiger Meister, der mit seinem Schüler da saß. Und der Schüler fragt ihn, Guru Maharaj, immer wieder sehen wir das Weg. Was kommt, wenn du das Badewasser aufschließt und eine Vorlesung aus den Heften liest? Ja, das will ich auch sagen. Das ist der Weltenkaiser, der zum Weltenaktiven wurde. Das ist wahr. Ich kann mich noch erinnern an die Nächte des Bademassans. Und kommt jetzt einmal als Leben. Und er musste noch einmal diesen Umweg nehmen. Doch Bharata Maharaj wurde wiedergeboren. Er verließ bei einem Bade in einem sehr kalten Fluss seinen Rehkörper und kam in die Familie von edlen Brahmanas unter. Diesmal war er sich bewusst darüber, wie man durch falsche oder schlechte Gemeinschaft zu Fall kommen kann. Und so vermied er es, sich sehr sozial zu verhalten. Er ließ sich nicht bilden von seinem Vater, wenn sein Vater ihm zeigen wollte, wie man auf der geheiligten Brahmanenschnur schändet, nämlich mit dem rechten Finger. Ne? So stellte sich Yadavana bewusst töricht an und nahm den linken Finger und denkte so. Ne? Wenn sein Vater ihn unterrichtete, dass man mit der linken Hand sich das die Sitzfläche säubern sollte, nachdem man für die Entsorgung gesorgt hat, nahm er die rechte Hand. Und auf diese Art und Weise musste sein Vater es schließlich aufgeben, mit ihm irgendetwas anzufangen. Als er gestorben war, nahmen seine Brüder ihn für die niedrigsten Arbeiten her, denn sie dachten, er sei dumm und verrückt. Sie stellten ihn ein, das Feld vor Wildschwein zu schützen, als einen menschliche und lebende Vogelscheuche oder Wildschweinscheuche, müsste man ja sagen. Nun, eines Tages begab es sich, dass Banditen, die ein Opfer zur Göttin Kali machen wollten, in diese Gegend kamen. Diese Banditen hatten einen dummen Menschen, also einfältigen Menschen genommen und wollten ihn schlachten. Es gibt in Orissa noch immer diese Opfer von Menschen, die von Tantrikern gemacht werden, also so Zauberreligion, Urreligion, wo man einen Menschen, der zurückgeblieben ist, nimmt und dann vor einer Göttin opfert, das Ausblutung opfert. Das hat nichts mit unserer Spiritualität zu tun, wie bei gesagt. Das ist eine thermatische Religion, wo man glaubt, auf Nutzen zu erhalten von irgendwelchen höhergestellten Wesen durch solche grausame Opfer. Und ihr Mensch, ihr zurückgebliebener Mensch, war ihnen also entlaufen und sie suchten in der dunklen Nacht nach einem Ersatz und sahen dann Maharaj Bharata. Das war er bloß, dass es schmutzig war, weil er sich niemals wusch, denn er versteckte sich. Er wollte nicht, dass irgendjemand seine Erkenntnisse erfahren. Und sie nahmen ihn und badeten ihn und machten ihn für das Opfer bereit. Ja, der Bharat nun, der eine selbstverwirklichte Seele war, protestierte nicht. Er dachte sich, was immer mit diesem Körper geschieht, sollen wir durchaus recht sein. Und so wurde er hingeführt vor die Zentrale und der Schwert wurde geholt, gehoben. In dem Augenblick brach der Devi in zwei und kam die Stärke an und dachte, schaute sich die Banditen um, riss den Schwert ab und fing an, die Banditen umzulegen. Ihre Begleiterin war gekommen, die fing die Köpfe der Jugend auf und tranken das Blut. Haben wohl. Die sehr intensive Kapitel endet mit folgendem sehr schönen Vers. Zufällig wird damit in dieser Geschichte vorstellen, gesagt zu Maharaj Parikshit: O Vishnu Datta, der von Vishnu geschützt wird. Diejenigen, die bereits wissen, dass die Seele vom Körper verschieden ist, die vom unüberwindlichen Knoten im Herzen befreit sind, die immer mit wohltätigen Handlungen für alle Lebewesen beschäftigt sind und die niemals daran denken, anderen Schaden zuzufügen, stehen immer unter dem Schutz des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der sein Feuer trägt und als oberste Zeit leitet, um die Dämonen zu töten und seine Gewalten zu beschützen.
Ich finde, dieser Vers steht im 5. Kanto, Kapitel 9, als letzter Text, ist sehr interessant.
Yadavarat tat nichts für seinen eigenen Schutz. Er gab sich einfach, er überließ sich einfach Krishnas Schutz und wurde dann von Krishna beschützt, indem Kali seine Mörder hätte fast gesagt, oder die mörderischen Banditen, sollte man sagen, erledigte. Das ist, was jemand, der Abschied nimmt und der sich den Schutz des Höchsten überlässt, sehr oft erfährt, dass er plötzlich abgeholt wird und gelenkt wird. Wir hatten das hier Gewinn von Stärke, würde sagen, da kommt auch noch so etwas wie ein Schutz rein, wenn man los will, wenn man nicht mehr selber handelt. Das werden wir später noch sehen.
Ja, der Balak hat dann später den Kaiser Rahugana getroffen und in einer glänzenden Diskussion mit ihm sich auseinandergesetzt.
Rahugana wurde auf einer Sänfte durch das Land getragen und einer seiner Sänftenträger fiel auf, weil er von einem Skorpion gebissen wurde. Man suchte nach einem Ersatz und fand dann diesen Yadavara, der da saß, sehr stark und kräftig und das Feld beschützte. Und die Leute nahmen ihn einfach in seine Dienste ein, nahmen ihn, also wurde zum Sänftenträger. Dann trat jedoch ein Problem auf. Auf dem Wege waren Arbeiten. Yadavara, eine selbstverwirklichte Seele, der ja wusste, dass das Leben ewig ist, konnte und wollte sich auf die Arbeiten treten. Und so, um die Arbeiten zu vergehen, sprang er hin und her, was also ein gewisses Problem für den Rahugana auf der Sänfte ausmachte. Er wurde durcheinander geschüttelt und wurde schließlich so wild, dass er runterschimpfte von der Sänfte: Wenn du nicht gleich richtig gehst, komm ich runter. Ja, der Balak aber sprang weiter, um die Arbeiten zu vermeiden. Schließlich kam Rahugana runter und zückte seinen Spruch und sagte: Hast du keinen Respekt vor deinem Kaiser? Und da sagte, sprach Rahugana und Yadavara: Zum ersten Mal seit zwei Leben machte er den Mund auf und seine Worte netter. Er sagte: Was für ein Dummkopf bist du, Kaiser? Du denkst, du bist der Herr und ich dein Diener. Aber wir sind alle nur Umwandlung und Staub. Nur aufgrund von einer Illusion, mit der du dich mit dem Körper identifizierst, glaubst du bist mein Meister und ich hätte dir zu folgen. Was er nicht sagte, ist, dass er vor zwei Leben der Kaiser der Welt gewesen war, und dass Rahugana nur so kleine Vasallenkönig so. Und der kleine Riesen und der Glück 250, die also Tributpflichtig waren, gewesen ist. Eine sehr bewegende Diskussion. Yadavara wird beschrieben in dem Text, als er so angemacht wurde, angebot, sagt man, glaube ich, in deutscher Sprache, wird gesagt, dass sein Herz für eine ganz kleine Zeit bewegt war. Genauso, wenn man vielleicht uns sagen, wenn man mir vielleicht sagen würde, dass die Männer sagen, du Mistkerl. Für eine kurze Zeit ist das für mich gewesen. Oh, ich würde man sagen, du hast das ja. Oder man sagt Mist, das hat es vor. Für eine gewisse Zeit war er auch, für eine gewisse Zeit in Schwanken geraten. Aber danach kontakte er sich wieder und konnte den Teil der Rahugana sagen: Du bist, sagst du bist intelligent, aber eigentlich bist du nicht intelligent. Und diese Unterschiede zwischen Höhe und Niede sind nur aufgrund von Staub und von der Fehlerlehre gegeben. Wunderschöne Texte. Ich werde euch das nicht so vorstellen.
vorlesen. Ich möchte, dass ihr mit belassen, wer sich interessiert hierfür, es ist im 5. Kanto des Bhagavatams zu finden, Kapitel 8 und die fortlaufenden Kapitel danach. Und wunderschöne Texte, die also zu diejenigen, die spirituelle Literatur schätzen, immer wieder aufs Neue begeistern und immer wieder aufs Neue unterrichten können auf ihrem Wege. Gut, das war also eine Persönlichkeit, die eine schwierige, wie soll ich mich ausdrücken, die sich loslösen muss, erstmal losgelöst hatte, ganz bewusst als Kaiser der Welt, und die dann das erlebte, was wir wahrscheinlich alle erleben werden, wenn wir nach diesem Seminar anfangen werden, kleine Schritte auf den goldenen Pfad der Loslösung zu übernehmen. Was werden wir erleben? Wir werden plötzlich merken, wie unsere Vergangenheit uns einholt. In meiner Kindheit war es so, dass ich immer eine Hose anhatte und dann so Hosenträger aus Gummi hatte. Nicht? Und dann hatte man darüber eine kleine Jacke, die nur nach vorne glänzte, also nach vorne wichtiger Stoff, und das spitzte nicht, weil man die meistens nicht sah, und dann eine Jacke. Und so weiß ich, dass er hatte immer die große Jacke aus und dann die Weste raus und lief dann mit meinen Hosenträgern, weil ich wann ich aktiv war und immer schwitzte in den anderen Jacken. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, aber immer wieder eingeführt sind hier. Und regelmäßig, ich ging dann so, dann drehe ich mich immer um nach irgendwas, und ich weiß nicht mehr wieso, und dann ging ich weiter, und dann plötzlich ist dann diese Nötigung der Haltung, eine Kugel hinter die Niere reingeschossen. Also es ist ungefähr 20 Mal bei jeder Feier geschehen, die zu Hause waren. Ne? So ist es mit den alten Anhaftungen. Man geht mit großer Kraft, wenn er hier mehr so vorbei ist, zwischen zwei und dritte Sätze und nicht unter irgendein Gefallen. Das lernt man aus dem Leben von Maharaj Bhagavatam. Das heißt, wer dieses Leben studiert, wird mit großer Sicherheit frei werden können von allen Anhaftungen, weil er versteht, dass das funktioniert. Ich möchte euch jetzt wir liegen gut in der Zeit, ein Lied vorspielen, was euch zunächst einmal völlig befremden wird. Also Achtung! Dieses Lied gehört zur Bird Music. Es ist von der Königin, der Sängerin aufgenommen worden, aber der Sängerin von Tibet. Ich möchte euch hören, richtig zuzuhören, denn in dieser Stimme liegt ein Menschenschicksal von Loslassen, was ich euch danach erzählen möchte. Es liegt ein ganz wichtiger, wie soll ich mich ausdrücken, wir können etwas Unglaubliches von ihr lernen. Die Sängerin heißt Jungchen Lamo. Jungchen nicht wie das, wie das norddeutsche Jungchen, sondern das ist Jungchen Lamo. Jungchen Lamo ist eine neue Entdeckung auf der Musik. Es ist eine Buddhistin, die ein Album aufnahm, Tibet. Wir werden aus diesem Album eine Einspielung hören. Sie ist ein Flüchtling aus Tibet und sank also in Tibet wieder, die ihre Großmutter ihr beigebracht hat. Und sie gibt jetzt Konzerte, sie tritt auf in einem Saal, gibt nur ein Mikrofon, nicht auf der Bühne, und dann singt sie
mit ihren Dienern bewegenden Gedenken an, traditionellen Gedenken. Was sie tun, ist, sie beten zu den Bodhisattvas, die feinen Wesen, die in der Luft für sie vielleicht sichtbar, vielleicht auch nicht, gegenwärtig sind, und bitten diese Bodhisattvas, ihr Publikum, als sie in einem Interview gefragt wurde, was ihr Wunsch war, sagte sie, mein einziger Wunsch ist, dass die chinesischen Besatzer, die mein Volk isolieren, diese Musik einmal hören. Das wünscht sie für ihre Fangemeinde. Ich möchte jetzt das mal vorstellen. Hört bitte mit Respekt und Achtung zu, obwohl es nicht unbedingt eure Tradition sein mag. Es ist wichtig, dass wir sie anhören, wie sie singt, und dass sie uns in unsere Seele hineinlassen. In unser Herz hineinlassen, wollte ich sagen. Und ich werde danach ihre interessanten Lebenswege, den Weg des großen Abschieds, beschreiben. Gut. Das war's, ja. Hört bitte zu, auch wenn es anders sein wird als die westliche Musik, die wir gehört haben. Thank you.
Können wir auch vielleicht noch kurz lauter würde machen. Die tibetanische religiöse Musik. Also ganz anders als wir.
War 1500 Kilometer lang und
Mutter, sie wurde mehrere Male ausgeraubt auf dem Wege von Kampfzeiten, wie so wilden Bergvölker dieser Leben. Wer von euch einmal in diesem Gebiet des Himalayas war, weiß, wie schwer das ist, ohne feste Wege zu flüchten, weil Nacht und Nebel, bei diesen unglaublichen Stürmen, die da sind. Ich habe einen dieser Stürme kennengelernt. Das hätte mich fast aus von dem schmalen Pfad geblasen. Aber sie ging im Schlossen weiter und ging zum Dalai Lama, den sie dann traf, nachdem der gerade in Europa seinen Nobelpreis gekriegt hatte. Der Dalai Lama empfing sie und sie sagt, und er sagte, ja, wir haben hier Plätze für die Exil-Tibetaner, aber das ist ein sehr, sagen wir mal, einfaches Leben, da muss man den kargen Boden in Dharamsala etwas abgewandt. Was kannst du dann? Und Jungstern Lamos sagt ihm etwas vor. Einfach etwas aus seiner Heimat. Etwas, was diese Lieder, die er gehört hat. Und er war sehr angetan und sagte, ich glaube, die Leute sind als Sängerin versuchen. Sie traf dann dort in Dharamsala einen Australier, der ein Student des Buddhismus war und wie es der ganze der Menschen ist, verliebten sie sich, also haben die Bande aneinander gefunden und heirateten. Und so ging sie dann nach Australien mit ihm und sie stand in den Straßen von Sydney, stellte sich einfach hin mit ihrem Quatsch. Und sang dort, eine kleine Tibetanerin. Dann nach einiger Zeit war das World Music Festival in Australien. Sie nahm schnell vorher eine Kassette auf, die ihr dort gehört habt. Sie hat einen Ausschnitt auf dieser Kassette gehört und stellte sich dann vor 30.000 Zuhörern, fremden Zuhörern auf die Bühne und fing an zu singen für Lord Buddha. Und darauf wurde dann eine Art Erfolg. Ich möchte euch gerne vorlesen, was so die Presse sagt. Die Diskette Tibet hat die Worte Om Mani Padme Hum auf die Lotusblätter geschrieben. Legt die Disk ein und sie wird sich drehen wie eine Gebetsmühle in deinem CD-Spieler. Schreibt der Guardian, das ist eine englische Zeitung, gerade aus 1977. Und dann eine Musikfahrt, die Musik ist wieder, die wollen 97 sagen. Jungschen Lamo begrüßte, als sie Journalisten im Oktober nachmittags in Manhattan empfing, um die Herausgabe ihrer CD Tibet zu feiern. Sie trug ein 60 Jahre altes Burgundi Chuba von Lhasa, Chuba, so ein Traumkostüm, und sah darin mehr wie ein Staatsoberhaupt aus, als eine Musikerin auf ihrer ersten Reise nach Amerika. Die New Yorker Medien nannte sie die Dalai Mama. ein anderer Zeitungsausschnitt. Mit ihrem außergewöhnlichen langen Haar, was ganz weit in der Brise wehte, ihre kleine Gestalt unter den Lichtern der gewaltigen Bühne, wurde man erstaunt. Ihre Stimme stürmte durch die kühle Nachtluft und brachte die Imagination der Menschenmasse zu den höchsten Gipfeln ihres Heimatlandes. Mit ihrer engelhaften Stimme war sie eine Göttin, die eine unglaublich gefestigte Nacht für uns alle schuf. Jetzt ist sie ständig auf Tour durch die Welt. der Dalai Lama mit ihr sein Leben und sie singt und die Einkunft ihres Lebens gehen hin zu einer Foundation, wie sagt man das in Deutsch, einer Stiftung für tibetanische Kinder, die sie im Ausland die damit versorgt werden. Ich finde das ein unglaubliches Beispiel dafür, wie jemand Abschied genommen hat von einem leidvollen, beengenden Leben, in dem ich als Fabrikarbeiterin unter den Chinesen in Lhasa in China und dann mit großem Mut eine weite Reise über den Himalaya angetreten hat. Ich finde auch ein gutes Zeugnis darüber, wie sich eine Person selber treu geblieben ist, während sie Abschied genommen hat. Sie beschreibt in einem Interview, als ich Tibet verlor ich alles, außer meine Stimme. Und wie sich auf ihre Stimme konzentrierte und damit dann sozusagen durchkam. Ich glaube, wir können hier ein paar Prinzipien herauslesen, die wir schon aus dem Leben von Bharata Maharaj herauslesen können. Bharata, der Kaiser, der die Welt entsagte und der dann als Reh und dann als Janabara geboren wurde, festhielt an seinem spirituellen Wissen und seinen spirituellen Überzeugungen. Eigentlich wunderschön. Ich möchte enden mit einer Geschichte aus China. Es fielen einmal zwei Töpfe und zwei Frösche in eine Sahneschüssel. Flüssige Sahne. Der eine streckte die Beine von sich und ertrank depressiv. Der andere sagte, halt, ich habe noch eines. Meine Schwimmkraft. Und er passte von Schluck zu Sahne zu Schlagsahne. Die Schlagsahne trug ihn an den Rand des Sahnegebetes und dann konnte er galant und graziös an die Freiheit springen. Wenn wir Abschied nehmen von etwas, sollten wir unbedingt etwas Wichtiges, was zu uns gehört, und das etwas Ureigenes mit uns nehmen auf unsere Reise und darauf konzentrieren und sehen, wie sich das Leben ganz und gar verändert. So, wir haben jetzt 7 Minuten vor 1. Ich möchte eine Pause machen bis 10 Minuten nach 1. Bitte seid so gut, dann zu kommen. Wir werden dann noch einen 45-minütigen Block haben und dann haben wir heute gehabt. Es ging mir hierum in diesem Teil der Sektion ein bisschen darum, Beispiele fürs Abschiedsnehmen aufzuführen. Ein altes Beispiel, Maharaj Bharata, und ein neues, Jungchen Lamo, und zu sehen, wie sie das gemacht haben. Jetzt im letzten Teil werde ich ein bisschen Psychoanalyse und Abschied nehmen und dann so mit euch zusammen durch ein reichen Zitatenschatz über Abschied nehmen gehen. Gut, bedanke mich bis 10 nach 1. Halt jetzt schon. Eine lebensbedrohende Krankheit und muss sich somit gezwungenermaßen verabschieden. ABC, skin our hearts and skin our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky, now that the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Take me out of there. We had joy and we had fun and we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Grandpa, please pray for me.
I was the black sheep of the family. He tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Without the heart, hard to die. When all the birds are singing in the sky, now the system is in the air. The children everywhere. When you see them, I'll be there. We have joy, we have fun, we have seasons in the sun. But the wine and the song and the seasons have all gone. We have joy, we have fun, we have seasons in the sun. But the wine and the song and the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. Love is so we find the sun. Every time that I was down, you'd always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky, now that the spring's in the air. Flowers everywhere. I wish that we could both be there. We have joy, we have fun, we have seasons in the sun. But the stars we could reach with this flourish on the beach. We have joy, we have fun, we have seasons in the sun. But the stars we could reach with this flourish on the beach. We have joy, we have fun, we have seasons. What the wine and the song like the seasons have all gone. All our lives we have fun, we have seasons in the sun. What the music that we write.
I guess now. Ich darf einen persönlichen Kommentar machen. Ja. Der Text ist schön, aber die Musik ist irgendwie nicht. Das ist ein zweitgeschiedener Satz. Ist ein bisschen Kermesmusik und eine Art des Thema zum Abschied nehmen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich absichtlich diese.
Die Stimme ist, glaube ich. Wie
geht das euch bei diesem Stimme? Goethe hat einmal gesagt, dass das Schwierigste von denen Abschied nimmt, das Leben selber ist. Sein Leibarzt Dr. Vogel hat uns berichtet, wie die letzten Stunden des Dichterfürsten aussahen. Goethe war unglaublich von Todesangst ergriffen. Bevor sein Tod eintrat, lag er im Bett, dann überkam ihn eine seltsame Unruhe und er ging aus dem Bett auf. Raus, setzte sich auf einen Stuhl und schaute mit Augen vor sich hin, in denen die nackte Angst glimmte. Er hatte vorher ein Gedicht geschrieben, dass der Mensch aus der Dunkelheit und Ungewissheit geboren wird und zurückgeht in diese Ungewissheit. Goethe war sich bewusst, was vor dem Leben war und was nach dem Leben kommen würde. Und diese Unsicherheit oder Ungewissheit machte ihn an. Ich glaube, dass das beim Abschiednehmen das größte Problem ist, was wir empfinden. Dass wir Angst haben vor einer Situation, die sich so ganz und gar aus unserer Kontrolle und aus unserem Geplantsein befinden wird. Deswegen fällt es uns schwer, auf die grüne, die hoffnungsvolle Seite des Abschieds nach Leben zu kommen.
wo wir Abschied als etwas sehen, das uns hilft zu wachsen, das uns hilft, vielleicht alte Situationen aufzulösen und weitere Fortschritte zu machen. Mit dieser Ungewissheit und Unsicherheit, die uns lehnt und das als Schwierigkeiten finden kann. Ich möchte euch ein anderes Lied vorspielen, und zwar ein Lied, was mit so einer gewissen Zeit beschäftigt wird, ist von Michael Jackson und heißt Gone Too Soon. Wie bitte? Die gleiche Blatt wie Yesterday, den ihr euch da mal anschauen könnt. Dieses Lied wurde geschrieben, als Lady Di gestorben ist oder kürzlich verunglückt ist. Ihr müsst euch vielleicht noch erinnern daran, Lady Di und Mutter Teresa sind gleichzeitig gestorben. Die Heiligung, die Welt ist jetzt, so wie es in den Zeitungen. Die Welt hat damals unglaublich mit beiden sympathisiert. Ich war damals auf dem Flugzeug zwischen Delhi und irgendeiner anderen internationalen Stadt und las dann in den Zeitungen darüber. Wenn ich mich ganz kurz für dich entwickeln, war die angetraute Frau von dem Prinz Charles, dem Sohn der englischen Krone, dem zukünftigen König von England. Diese Hochzeit war problematisch, weil es eine Hochzeit ohne Liebe war, einfach eine Standeshochzeit. Lady Di fühlte sich entfremdet und es war ihr bald nicht mehr möglich, das Protokoll am Hofe des englischen Herrschaftshauses zu spielen. Man sieht das mir, was man sagte. Die Kinder, die sie von ihrem Mann empfing, waren ganz klar Thronnachfolger, aber nicht unbedingt Liebeskinder, die aus einer guten Ehe herauswachsen. Nicht die Krone drauf für Kinder, und sie war das furchtbare Feld, das da sein Samen verdünnte. Nicht mehr. Lady Di hat aus dieser Situation versucht, etwas zu machen. Sie hat ihre ganze Energie und ihre Liebe nach außen hin gerichtet. Nicht an ihren Mann, den sie nicht lieben konnte, weil die Liebe da nicht erwidert wurde, sondern in Wohltätigkeit, in Kindern geholfen, Armen geholfen, mit großen Spenden aufrufen. Und hat sich dadurch mit ihrem Schicksal sehr in das Herzen der Europäer und der Weltbevölkerung hineingetan. Eine Person, die nach Authentizität bringt, in einer Situation, die völlig unauthentisch für sie ist. Ich glaube, dass Lady Di auf ihre Art und Weise auch aktiv genommen hat, nämlich von einer Hoffnung, glücklich in ihrer Ehe zu werden und glücklich als zukünftige Königin von England zu werden. Sie muss sich ja gefragt haben, was nützt mir diese Position, eine Königin von England zu sein, wenn ich doch keine Liebe bekomme von meinem Mann und von der Familie, in der ich bin. Dann hat sie sich, wie es wohl nicht anders, nimmt ja sie ihre Liebe mit einem anderen Mann angefangen, mit das, was durch die Zeitung hindurchging. Dieser Mann hat auf meinen Weg gefolgt, auf seltsame Weise. Und sie sind dann auf einen Ausflug losgefahren in einem Auto und dabei fühlt sich verunglückt. Und als das geschah, da schrie die Welt in Schmerz auf. Diese Person, die Liebe nicht findet und bereit ist, auf der Suche nach Liebe, ihren aufgegeben, König zu werden, die sich so verabschiedet hat, diese Person muss jetzt gezwungenermaßen Abschied nehmen von der Welt. Mit dem Boot. Man hat dann eine CD, ja, vier CDs waren da drin, wo die Musiker der Welt sich von ihr verabschiedeten. Und eins ist dieses Lied, das wir jetzt
of what that is. Vorher des Todes gewesen, als wir
in Kathmandu waren, habe ich mich magisch hingezogen zu den Verbrennungsplätzen, wo Leute, also Verstorbene, dem heiligen Padmavati-Schloss heißt er, glaube ich, aufgebahrt, sterben nach einem Volkstod und dann zum Feuer übergeben. Das ist ein sehr purifizierend, würde man in Englisch sagen. Man bringt den Leichnam hoch auf den Haufen, fängt das Feuer an zu brennen und plötzlich löst sich meistens eines der beiden Arme von der Schlinge, kommt so starr aus dem Feuer heraus und erinnert den Betrachter an seine eigene Sterblichkeit. Zu der Zeit habe ich gesungen, und als ich das gemacht habe, mit einem Devoti, wir wurden sehr gerne in Empfang genommen von den Verwandten und haben lange gesungen und dann ein paar Worte über den Tod gesprochen. Und was mir sehr auffiel an diesem heiligen Ort, war, natürlich war da die Trauer da. Man brachte zum Beispiel einen Saal aus Hongkong heran, wo der dieser Mann hat den Wunsch geäußert in Kathmandu an diesem Verbrennungsplatz verbrannt zu werden, ich weiß nicht, verbrannt zu werden. Aber um das Ganze herum war eine Leichtigkeit, in die wir auch eingeladen wurden als Fremde, nämlich die Gewissheit, der ist weitergegangen. Und weil er diese Bestattung an einem heiligen Ort hat, geht gut weiter. In meinem Sterbeseminar, dass ich mir nicht weiter eingehen möchte, habe ich sehr weit genug den Unterschied zwischen dem westlichen Verständnis vom Tod und dem östlichen Verständnis vom Tod herauszuarbeiten. Ich möchte, weil es mir hier um die Sicherheit geht, die man hat, die an jedes Abschied zu nehmen, gerne noch einiges einspringen, einspielen, was es unter Umständen ein Lächeln auf die letzten Malen wird. Die Übersetzung, die wir noch nicht in deutsche Sprache haben, das finde ich hier jetzt auch kein Zettelweg dafür, ist so, mit dem Sonnenaufgang ist auch gleichzeitig der Sonnenuntergang bestimmt. Das Sehen im Winter, kalte Winter, Winter, aber im Sommer kommen die warmen Winde. Wenn du einmal geboren bist, dann ist auch der Tod schon da und wir fürchten ihn. Aber wir werden niemals sterben. Wir werden niemals sterben. Blumen erblühen und verwelken dann. Freunde, die du kennst, wo sind wir heute? Der Geschmack der Jugend weigert sich zu bleiben, auch bei Jungverlieben. Aber wir werden niemals sterben. Wir werden niemals sterben. Wo ist der kleine Junge hingegangen? Und wo der etwas tollpatschige junge Mann? Das Leben geht vorbei und schlüpft uns aus den Händen. Wir haben vielleicht alles getan, was wir konnten, aber weil wir nicht diese Körper sind, bekommen wir eine neue Chance, eine erneute Möglichkeit. Ich habe die Klassen gesehen, ich habe die Weine gesehen. Ich habe gesehen, wie sie sich verändert hat mit der Zeit. Ich habe gesehen, wie die Dinge angenommen hat und zurückgelassen hat. Aber wir werden niemals sterben. Wir werden niemals sterben. Wo ist der stolze Vater hingegangen? Wo sind all die einsamen Leute? Das Leben entschlüpft uns durch die Hunde. Wir haben vielleicht getan, was wir konnten, aber weil wir nicht diese Körper sind, bekommen wir eine neue Chance, eine neue Möglichkeit. Und wir werden niemals sterben, wir werden niemals sterben, wir werden niemals sterben. Und das Leben kann wieder stimmen.